In der heutigen Folge sprechen wir über den ersten erfolgreichen Börsengang 2025 aus Deutschland, einen Riesen aus der Chipwelt, an dem kein Weg dran vorbeiführt, und über den nachlassenden Alkoholkonsum der Deutschen.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Lukas, dann starten wir mal wieder mit dem Rückblick auf die vergangene Börsewoche. Heute am 21.10.2025. Ja, und ich glaube, das schreit heute irgendwie danach, Lukas, die Woche quasi zwei zu teilen. Gucken wir vielleicht mal erst bis Freitag, dann machen wir vielleicht einen kleinen Cut oder einen Break. Du bringst uns ja mal kurz auf den aktuellen Stand, was von der volkswirtschaftlichen Front gekommen ist. Und dann werde ich danach nochmal den Rückblick komplett machen.
Inklusive, dann führst du uns nochmal durchs Wochenende.
Inklusive dann des gestrigen Tages, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Denn das waren schon irgendwie gefühlt zwei komplett unterschiedliche Börsen, die wir hier gesehen haben. Starten wir vielleicht mal mit dem DAX. Da sind wir fast mit Rekordständen in die letzte Woche gestartet, circa 24.500 Punkte. Und wir sind dann in einer erstmal schwachen Woche circa 3% nach unten gelaufen und sind am Freitag mit einem Indexstand von circa 23.800 Punkten aus dem Handel gegangen. Also schon fast ein Minus von 3% von Montag bis Freitag. In etwa vergleichbar allerdings auf etwas höherem Niveau sah es in den USA aus. Auch hier hatten wir im Wochenverlauf sogar mal wieder neue Indexhöchstände gesehen. Die sind dann am Freitag allerdings mehr oder weniger komplett wieder aufgezehrt worden. Und jetzt machen wir hier tatsächlich, Lukas, den Break, den Cut. Denn hier gab es durchaus ein paar Gründe, zumindest Richtung Wochenende,
genau,
die Stimmung dann so ein bisschen hat kippen lassen.
Ja, letzte Woche Freitag standen tatsächlich die US-Börsen oder halt eigentlich auch die globalen Börsen unter Druck, und das hatte vor allem mit den Regionalbanken zu tun, und mit Regionalbanken meine ich nicht uns, sondern die Regionalbanken aus den USA.
Und so ein kleines Déjà-vu von vor 2,5 Jahren,
da ganz hatten
wir
genau
das Thema schon mal.
Ganz genau, und hier hatten jetzt mehrere kleine oder mittlere Unternehmen bzw. Banken Probleme mit ihrem Kreditportfolio gemeldet, also gerade auch faule oder gefährdete Kredite. Teilweise ging es sogar um Betrugsfälle und hohe Abschreibungen bei diesen Unternehmenskrediten. Auslöser war tatsächlich die Zions Banco Corporation aus Utah, die wegen zweier Ausfällen Unternehmenskredite hohe Wertberichtigungen machen musste. Dann kam noch eine weitere Bank, die Western Alliance Bank Corporation aus Arizona, bei denen ebenfalls interne Kreditbetrugsfälle untersucht werden. Und in der Folge gerieten natürlich dann alle anderen Institute auch etwas unter Druck. Viele von diesen Banken verloren innerhalb weniger Tage zweistellig an Wert, und auch der Regionalbankenindex aus den USA fiel zeitweise sogar um 8%.
Und schon war die Angst wieder da, genau.
Ganz genau. Das war natürlich dann genau dieses Déjà-vu, was du gerade sagtest, von vor
zweieinhalb
Jahren.
Genau, März 2023.
Weshalb dann die Börsen ordentlich unter Druck, weil das natürlich, weil Banken halt systemrelevant sind, auch die ein oder andere Kettenreaktion auslösen konnte.
Genau. Ja, danke dafür, Lukas. Da haben wir zumindest ein bisschen die Gründe, warum die Stimmung dann Richtung Wochenende erstmal gekippt ist. Aber ich hatte es anfangs ja schon gesagt gehabt, wir gucken quasi auf einen komplett anderen Wochenanfang dann am gestrigen Montag zurück. Und hier standen dann die Zeichen nämlich ganz klar auf Entspannung. Du hast es gerade gesagt, Stichwort Bankenkrise Ende der vergangenen Woche, die Störfeuer. Die haben es aber nicht wirklich bis in die neue Woche reingeschafft. Okay. Dann haben wir Entspannung gesehen im Thema Handelsstreit zwischen den USA und China. Trump hatte hier am Wochenende wohl gesagt, dass der Handelsstreit rund um das Thema Zölle wohl nicht nachhaltig sei, was auch immer er damit meint. Und wir haben Richtung Bankenkrise dann eigentlich auch nochmal von ein paar Analystenhäusern signalisiert bekommen, dass wir hier keine systemrelevante Krise zu erwarten haben. Ähnlich wie das vor 2,5 oder 2-3 Jahren gewesen.
Muss ja auch sagen, die großen Banken bleiben relativ stabil.
Genau.
JP Morgan und Co.
haben ja auch gerade Zahlen präsentiert, die waren durch die Bank eigentlich sogar besser als das, was erwartet gewesen ist.
Ja.
Dann kam gestern noch dazu, dass wir deutliche Kursgewinne aus Asien verzeichnen konnten, die dann auch nochmal ganz ordentlich Auftrieb verliehen haben. Unter anderem mal wieder neues Allzeithoch in Japan. Das hat sich heute Nacht auch wieder fortgesetzt. Und zu guter Letzt gab es dann auch noch besser als erwartete Daten zum Wirtschaftswachstum in China. Heißt unterm Strich, deutliche Kursgewinne dann gestern am Montag, was dann mal wieder bedeutet, neue Höchststände in den USA, sowohl beim Nasdaq als auch beim S&P 500, heißt dann auf Wochenbasis, also inklusive gestern, dann doch noch ein Plus von 1,5 bzw. 2,2%. Und auch der DAX hat fast komplett die Verluste wieder kompensieren können aus der Vorwoche. Gestern allein knapp 500 Punkte im Plus und das macht dann auf Wochenbasis nur noch ein Minus von knapp 0,1%.
Also quasi eine Nullrunde.
Flat rausgelaufen.
Genau. Ja. Gestern fand ich zumindest auch verwunderlich, da war ja diese Störung bei AWS.
Genau.
Und trotzdem war Amazon sogar im Plus, aber ja. Es waren ja schon die ein oder anderen Apps auch betroffen. Unter anderem Snap ist ja auch eine Aktie.
Robinhood,
Zoom, genau. Roblox, genau. Dann ja. Coinbase, Fortinet. Fortnite und Co. Also blieb eigentlich relativ stabil. Ich erinnere mich dann letztes Jahr August, wo dann dieses Windows-Update nicht vernünftig durchgelaufen ist, wo 1% der Windows-Rechner ausgefallen sind.
Da war die Reaktion schon eine andere.
Ich hätte gedacht, AWS wäre schon fast größer und der Ausfall wäre ein bisschen gravierender. Ja, aber,
die Börse hat es gut weggesteckt.
Ja, komplett.
Ja. Total. Wie gesagt, gestern allein DAX knapp 500 Punkte im Plus. Übrigens, vor allem die Rüstungswerte haben nach der sehr schwachen Vorwoche die Börsen dann nochmal ganz ordentlich nach oben geschoben. Rheinmetall mal wieder mit einem Großauftrag, den man verzeichnen konnte. Aber da gibt's Lukas, ich spoiler gerade mal so ein bisschen auf das, was du gleich von der Unternehmensseite hast, vielleicht auch noch einen anderen Grund. Du gehst gleich nochmal drauf ein. Gucken wir dann noch kurz auf den Goldpreis und wenn etwas in den letzten Wochen für Kontinuität gestanden hat, dann war es der Goldpreis. An allen 5 Handelstagen wurde mal wieder ein neues Rekordhoch markiert. Schlusskurs gestern $4,365 und damit mal wieder ein sattes Plus von über 5% auf Wochenbasis. Ich sehe zwar gerade, dass es heute früh so ein bisschen nach unten geht, aktuell $4,340, aber quasi in der Nähe der Allzeithöchststände. Und vielleicht auch nochmal ganz spannend zum Thema Gold. Marc und André hatten in der letzten Woche schon davon berichtet, dass viele Analystenhäuser ihre Prognosen für den Goldpreis relativ deutlich nach oben angepasst haben. Mhm. Lukas, wir hatten vorgestern, glaube ich, auch nochmal kurz drüber gesprochen, in der letzten Woche hat dann nochmal der mächtigste Banker der Welt, nämlich der CEO von JP Morgan, Jamie Dimon, ist dazugekommen und laut Jamie Dimon könnte der Goldpreis in den kommenden Jahren auf bis zu $10,000 pro Unze steigen. Das wäre dann übrigens nochmal ein sattes Potenzial von fast 150% auf dem jetzigen
Niveau. Nehmen wir, würde ich auch sagen.
Er geht davon aus, wäre auch ganz interessant, dass Gold, ich zitiere ihn jetzt mal kurz, in einer Ära der geopolitischen Entkopplung, der anhaltenden Schuldenkrisen und der fortgesetzten Entdollarisierung eine noch wichtigere Rolle einnehmen werde. Und er sagt weiterhin, dass dieser Trend, ich zitiere weiter, kombiniert mit schwächerem Wachstum in den USA und anhaltenden Zinssenkungserwartungen den Goldpreis in neue Dimensionen führen könnte. Ich würde es auch sagen, Lukas, nehmen wir gerne. Gucken wir mal, wo der Goldpreis dann nächste Woche um diese Zeit steht. Ein Verlierer gab es dann doch noch. In der letzten Woche nämlich den Bitcoin. Mit der ganzen Verunsicherung, die du gerade zum Wochenende auch nochmal skizziert hast an den Finanzmärkten, ist der Bitcoin zwischendurch auf unter $104,000 gefallen. Aber auch hier haben die Entspannungen durchaus geholfen, auch wenn die Wochenverluste nicht komplett aufgeholt werden konnten. Der Bitcoin liegt aktuell bei, gestern habe ich noch bei 111 gesehen, gerade habe ich gesehen, dass wieder ein bisschen im Minus ist. Das ist aber immerhin noch ein Minus von 3-5% auf Wochenbasis. Zum Schluss nochmal ganz kurz, Blick auf die Zinsen. 10-jährige Bundesanleihen, minimal zurückgekommen, aktuell 2,58%. Fast gleiches Bild in den USA, leichter Rückgang bei 10-jährigen US-Treasuries. Aktuell beträgt die Rendite bei 10-jährigen Staatsanleihen 3,98%. Ja, Lukas, ich habe es schon erwähnt gehabt. Vor allem in Deutschland gestern ordentliches Plus, getrieben von den Rüstungswerten. Viel besser kann die Überleitung eigentlich gar nicht sein zu deinem Thema.
Die nehme ich so auch.
Du guckst nämlich auf einen mehr als nur erfolgreichen Börsengang von gestern.
Ja.
Und der kommt nämlich direkt aus dieser Branche.
Aus der Branche und gar nicht weit von hier, genau. Beziehungsweise die Holding. Aber fangen wir vorne an. Es geht um den Börsengang von TKMS. Für alle, die es nicht wissen, TKMS steht für ThyssenKrupp Marine Systems. Und wie der Name dann schon vermuten lässt, hat ThyssenKrupp da irgendwas mit zu tun. tun. Und zwar hat ThyssenKrupp eine Abspaltung aus ihrem Konzern vorgenommen. Das soll jetzt wahrscheinlich auch in Zukunft öfter passieren, aber dazu gleich mehr. Und diesmal war es zum ersten Mal quasi die erste Abspaltung mit der Marinesparte. TKMS ist tatsächlich eines der modernsten Marineschiffsbauer aus Europa. Das Unternehmen baut unter anderem U-Boote, vor allem mit Brennstoffzellenantrieb, die dann auch leise und effizient und für Radargeräte schwer erkennbar sind, was das nämlich dann auch so interessant macht, weshalb TKMS auch nicht nur die U-Boote für Deutschland baut, sondern auch weltweit für Norwegen, Italien, Israel, Südkorea, insgesamt überall gehen die U-Boote. Übrigens
auch in Verhandlung mit Kanada und Japan auch steht.
Ja,
ne? Genau.
Weil die halt mit dieser Brennstoffzelle sehr, sehr interessant sind durch die schwere Erkennbarkeit der Radargeräte, was ich gerade sagte. Aber nicht nur U-Boote baut TKMS, sondern auch Fregatten, Korvetten, Einsatzgruppen, Versorger und Spezialschiffe. Und neben dem Bau ist natürlich auch das Servicegeschäft ein wichtiger Bereich, wie Wartung, Modernisierung oder logistische Unterstützung. Und eins muss man tatsächlich festhalten, das Auftragsbuch ist rappelvoll und sollte für die nächsten Jahre erstmal reichen. Der Auftragsbestand liegt nämlich bei 16 Milliarden Euro. Wahnsinn, und ich würde sagen, damit haben sie auf jeden Fall eine stabile Perspektive. Und insgesamt, du hattest es gerade schon gesagt, Rückenwind natürlich durch den gesamten Rüstungsboom. Eigentlich geht das ja seit Ukraine, also Russland-Ukraine 2022, ziemlich steil nach oben. Ob es dann Rheinmetall, Renk, Hensoldt oder alles, was irgendwie mit dem Thema Verteidigung zu tun hat, profitiert natürlich stark. Und dann dazu natürlich die steigenden Verteidigungsausgaben aus dem gesamten Bereich, also gerade auch die Aufstockung von vielleicht 2 auf 3 oder 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung. Und all das sind natürlich Themen, wovon dann TKMS ganz besonders profitiert. Vielleicht mal ganz kurz zu ThyssenKrupp als Holding nochmal, warum die überhaupt die Abspaltung vorgenommen haben und was bringt das? TKMS ist natürlich dann jetzt eigenständig und kann dann auch schneller Entscheidungen treffen oder eigenständige Finanzierung für sich nehmen. Insgesamt wird die Sichtbarkeit für das Unternehmen einfach größer, weil die einzelnen Bereiche im Gesamtkonzern halt leicht untergehen. Also viele verbinden natürlich ThyssenKrupp immer mit der Stahlsparte, aber dass da halt auch dann irgendwo eine Marinesystem, also diese Sparte mit drin ist.
Und dann
ist
sogar ein Weltmarktführer sich dahinter verbirgt.
Genau,
schon
das,
interessant.
Das hat man meistens nicht auf dem Schirm und genau das will ThyssenKrupp damit auch erreichen. Aber ThyssenKrupp bleibt auch mehrteils Eigentümer und behält 51% der Anteile von TKMS bei sich. Und
trotzdem ganz interessant, ich habe zumindest gestern irgendwo gelesen, dass die ThyssenKrupp-Aktie durch die Abspaltung zeitweise von der Marktkapitalisierung her auf unter 6 Milliarden Euro geschrumpft ist und in der Spitze, du kommst vielleicht gleich nochmal, wie der Kurs sich entwickelt hat drauf, die Marktkapitalisierung von TKMS bei 6,2 Milliarden Euro bewertet gewesen ist.
Also
interessant, wenn man beides zusammenzieht, du hast vielleicht gleich noch die Zahlen, wie wer partizipiert hat. Also rechnerisch kombiniert, die ThyssenKrupp-Aktie und TKMS hat dann für 14% plus im Depot gesorgt.
Genau, ja. Also die ThyssenKrupp hat logischerweise verloren, wenn man ein Unternehmen abspaltet, aber durch den Wertgewinn von TKMS ist ThyssenKrupp da mit einem deutlichen Plus rausgegangen. Ja, ist absolut so. Und wer weiß, wie es dann mit den nächsten Abspaltungen geht, weil ThyssenKrupp halt insgesamt eine ganz neue Konzernstruktur aufbauen will, weil ThyssenKrupp will zukünftig eigentlich nur noch als Holding fungieren und die einzelnen Sparten sollen alle eigenständig werden, teilweise halt sogar börsennotiert. Und ThyssenKrupp Marine Systems war quasi jetzt der erste Schritt, aber auch abgespaltet werden soll oder ist zumindest viel in Diskussion, soll die Steel Europe, die Stahlsparte, Automotive Technology, die Komponenten für die Automobilindustrie, Material Service mit Werkstoffen und Logistikgeschäft und die TK Bohn Technologies, Lösung für grüne Transformation und Energiewende, man hat ja viel gehört mit Wasserstoff auch, soll ebenfalls alles in irgendwelche eigenständigen Bereiche, teilweise halt an der Börse, teilweise nicht, abgespaltet werden und zukünftig soll ThyssenKrupp dann tatsächlich nur noch als eigene Holding dann fungieren, aber jeder Bereich ist dann eigenständig, kann eigenständig,
unten drunter,
ganz genau, viel transparenter und schnellere Entscheidungen. Und du hast es gerade schon gesagt, der Börsengang war sehr, sehr erfolgreich, der erste Preis lag bei 60 Euro, wie ist der zustande gekommen? Also 51% blieben bei ThyssenKrupp und man konnte sich jetzt gar nicht bei so einem Programm mit anmelden, also kein
klassisches IPO,
IPO,
ne? Spin-off dann.
Ganz genau, und für jeden ThyssenKrupp-Aktionär erhielten, also wenn ich 20 20 ThyssenKrupp-Aktien habe, erhielt ich eine TKMS-Aktie. Und so ist dann der Preis zustande gekommen. 60 Euro war der erste Kurs an der Frankfurter Börse. Zwischenzeitlich stieg er, also als wir morgens reingeguckt haben, waren wir schon bei irgendwo über 90. Und wenn man den Tag nochmal anschaut, dann war der Höchstkurs bei 106,58 Euro. Das sind, du hattest es gerade ausgerechnet, gute 75%, etwas mehr, glaube ich.
Genau, 76 und ein paar kaputte.
76 ja. und ein paar kaputte. Inzwischen sind wir auch ein bisschen wieder runtergekommen. Jetzt sind, ein bisschen ist gut, also wir sind bei 88,65. Also Schwankungen sind da auf jeden Fall da. Da haben auf jeden Fall
ein paar Leute mal ein paar schnelle Gewinne mitgenommen.
Aber ja. was man auch feststellen musste, du hast es gerade gesagt, letzte Woche war keine gute Woche für die Rüstungsaktien, weil man tatsächlich vermutet, dass viele Investoren vorher Rheinmetall, Renk und Co. halt verkauft haben, um Liquidität für den Einstieg bei ThyssenKrupp Marine Systems zu schaffen. Und das dürfte wahrscheinlich dann auch der Grund sein, warum
wir gestern... Würden werden, fundamental haben wir gerade gesehen ja. und da habe ich es im Vorwort gesagt, hat nichts dafür gesprochen, die Rüstungswerte so stark abverkauft zu haben in der letzten Woche.
Genau, und das dürfte dann vielleicht auch ein Grund sein, dass man Liquidität geschafft hat, um hier mit einzusteigen. Dürfte dann auch passen mit dem starken Kursanstieg. Aber ja... So viel zu ThyssenKrupp Marine Systems. Spannend. Sehr erfolgreicher, mal einer der wenigen erfolgreichen Börsengänge.
Hier in Deutschland vor allem auch. Ein deutsches Unternehmen, das auch in Deutschland dann tatsächlich ja. an die Börse geht.
Ich glaube, wir hatten dieses Jahr schon zwei geplant. Waren es nicht sogar zwei Absagen dann genau. in Deutschland oder Europa? Dieser ist dann erfolgreich geglückt.
Wir werden von dem Unternehmen im Podcast noch was hören. Da mit bin Sicherheit. Ich mir sicher.
Und ich glaube, die sitzen in Kiel, aber ThyssenKrupp ist ja in Essen eigentlich genau. sehr präsent genau. Mit ihrem Campus da. Aber ja, so viel soll es zu TKMS. Wir bleiben beim T und irgendwo ist auch genau. ein, jetzt muss ich selbst, doch ein S ist auch drin, ist aber. Auch
mit drin. Was eine Überleitung.
Ich krieg leider jetzt keine schöne Überleitung.
Ist egal, ich übernehme trotzdem. Gucken wir mal von Deutschland Richtung Taiwan, nämlich auf den weltweit größten Chiphersteller. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, also nicht ganz, aber fast wortverwandt. Und TSMC ist wirklich, ich glaube, wir hatten sie sogar einmal im Podcast hier schon gehabt, ein Riese in der Chip-Welt. Die Chips von TSMC stecken fast in allen bekannten Geräten, zum Beispiel in den neuesten iPhones, Android-Smartphones, in diversen Grafikkarten und auch in Serverprozessoren. Also kurz gesagt, eigentlich überall, wo Hochleistungshalbleiter gefragt ist, steckt TSMC dahinter. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz vorweg, glaube ich, ganz interessant, auch wenn wir es hier vielleicht schon mal gesagt haben, TSMC arbeitet als reiner Auftragsfertiger, das heißt also, sie entwickeln nicht selbst die Endprodukte, sondern stellen Chips dann für andere Firmen her, die dann ihren eigenen Namen, die eigene Marke draufpacken. Also egal eigentlich, ob Nvidia, Apple oder AMD oder was auch immer, dahinter steckt fast immer TSMC aus Taiwan. Und TSMC hat am letzten Donnerstag Zahlen abgeliefert, die selbst den optimistischsten Analysten nochmal deutlich überrascht haben. Mal vielleicht ganz kurz die wichtigsten Zahlen im Überblick. Umsatz im letzten Quartal plus 30,3% auf 33,1 Milliarden Dollar. Neuer Rekordwert. Nettogewinn im letzten Quartal, der explodiert quasi um 39,1% auf dem sowieso schon hohen Niveau auf 14,76 Milliarden Dollar. Stärkster Quartalsgewinn in der Unternehmensgeschichte. Bruttomarge 59,5%, nicht ganz so hoch wie bei Nvidia. Ich glaube, da liegen wir irgendwo bei paar 70.
Ja, 80, ja über ne? 70 hätte ich jetzt auch gesagt.
Und damit also auch weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. Und auch der Blick nach vorne stimmt optimistisch. Statt 30 wird nun ein Umsatz im vierten Quartal von 32,2 bis 33,4 Milliarden Dollar erwartet. Also nochmal Anhebung der Umsatzprognose. So, und jetzt können wir dreimal raten, was der Treiber auch im letzten Quartal mal wieder gewesen ist. Na klar.
KI-Chips.
KI-Chips, genau. Der Treiber ist und bleibt natürlich das ganze Thema KI. Fast 60% des Umsatzes hat TSMC mit den fortschrittlichsten 3- und 5-Nanometer-Chips gemacht. Und das sind genau die Chips, die das Herzstück dann von KI-Anwendungen und High-Performance-Computing sind. Und wenn wir hier in den letzten Wochen mal so ein wenig vielleicht die Angst gehabt haben sollten, dass dieser KI-Megatrend gegebenenfalls mal abrupt beendet werden könnte. Das sieht man bei TSMC definitiv überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Die Prognoseanhebung zeigt dann, wie hoch das Vertrauen in den Megatrend ist. Der CEO selber, Y heißt er, ich hoffe, ihn einigermaßen richtig ausgesprochen zu haben, bestätigte, dass die Nachfrage von KI-Kunden sich immer weiter verstärken würde. Und das wird zusätzlich nochmal bestätigt, wenn man sich die weitere internationale Expansion des Unternehmens anguckt. Auch da sind am Donnerstag ein paar Zahlen verlautbart worden. Vor allem in den USA, aber auch in Japan und auch in Deutschland übrigens, nämlich hier in Dresden, will man in den kommenden Jahren über 165 Milliarden Dollar investieren, um die Produktionskapazitäten dann auch außerhalb von Taiwan weiter auszubauen. Und das soll übrigens auch die Abhängigkeit vom Standort Taiwan weiter verringern. Und das ist bestimmt auch nicht ganz unwichtig für den Fall einer möglichen Eskalation im Verhältnis zwischen China und Taiwan. Das ist ja auch immer mal auch hier bei uns im Podcast diskutiert worden. Das bleibt bestimmt das größte Risiko für eventuelle Rückschläge. Naja, die Börse hat die Zahlen auf jeden Fall gefeiert und positiv aufgenommen. Neues Allzeithoch in der Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen auf über 307 Dollar. Das sind seit Jahresbeginn dann übrigens fast 50% Kursgewinn. Also auch schon mal
mehr als Nvidia.
Mehr als Nvidia, stimmt. Aber die kommen noch mit Zahlen in drei, vier Wochen. Mal gucken, was dann präsentiert dran, wird. Genau.
Ja. Nächste Woche wird es schon spannend genug mit den ganzen Techies.
Ja, da kommen wir gleich beim Ausblick nochmal drauf. Aber mit dem Blick auch auf die Bewertung, KGV von 21, hohe Margen und eine schuldenfreie Bilanz, das haben wir, glaube ich, ja auch schon mal erwähnt gehabt, sieht man die Aktie sogar im Branchenvergleich immer noch eher als moderat bewertet an. Entsprechend sind dann auch der Reihe nach die Kursprognosen nach oben angehoben worden von den Analysten. Auch unsere DZ-Bank war dabei, fairer Wert hochgenommen worden auf 340 Dollar und es scheint sich irgendwie zu bestätigen, dass all die, die in diesem Sektor irgendwie investiert sein wollen, an TSMC quasi überhaupt gar nicht vorbeikommen.
Ja.
Ja, das soll es gewesen sein. Jetzt gucke ich mal, wie ich die Überleitung hinkriege. Aus Taiwan.
Jetzt bin ich gespannt.
Aus Taiwan zurück hier in die Region und es wird, ja, alkoholhaltig.
Ja. Vielleicht braucht man zur Desinfektion von den Chips vielleicht irgendwie so ein bisschen Alkohol oder so.
Genau.
Nein, wir müssen im regionalen Teil tatsächlich feststellen, dass wir Deutschen schlechter geworden sind, was das Trinken angeht. zumindest was die Zahlen von der Behrensen-Gruppe sagt. Aber in meinem regionalen Teil geht es um Behrensen. Behrensen sollte vielleicht, oder sagen wir es mal so, kennen vielleicht die ein oder anderen Unternehmen aus Haselüne im Emsland und ist gar nicht so weit hier entfernt. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal eine Brennereibesichtigung gemacht, aber ist einer der ältesten Spiritushersteller in Deutschland und steht eigentlich ja seit Jahrhunderten für Marken wie Behrensen, Apfelkorn, Pushkin, Wodka und ich habe gleich noch ein paar andere Marken mit, oder? Oder ziehen wir sie uns vor. Also Behrensen, Pushkin. Ich war überrascht, dass Dirty Harry noch dazu gehört. Bommelunda, Strohmannkorn gehört noch dazu. Aber, und das ist tatsächlich auch der Wachstumstreiber, es sind die alkoholfreien Getränke, die zum Portfolio dazugehören. Besonders stark ist die Marke Mio Mio, die quasi gerade Cola, Limonade, alles in dem Bereich macht. Aber auch Vivaris, Sport, also quasi ein Isobetränk.
Ja.
St. Ansfari im Mineralwasser kenne ich jetzt nicht tatsächlich. Und auch seit einiger Zeit eine Partnerschaft mit Sinalco besteht zwischen Behrensen und Sinalco seit über 50 Jahren. Und ja, trotz der Vielfalt musste das Unternehmen tatsächlich einen Umsatzrückgang vermelden. Für die ersten Monate in 2025, also 9 Monate im September, meldete Behrensen einen Umsatz von 119,4 Millionen Euro. Letztes Jahr waren es 133,9, also ein leichter Rückgang, aber auch das Ergebnis, das operative Ergebnis sank von 7,6 Millionen auf 5,6 Millionen und das EBITDA ging ebenfalls etwas zurück auf 12 Millionen Euro. Ursachen sind halt vor allem die schwächere Verbrauchernachfrage im Bereich der alkoholischen Getränke und der Verkauf, die haben noch einen Verkauf gemacht in Grüneberg und da war ein Mineralbrunnen und jetzt wundern sie sich, dass der Umsatz zurückgegangen ist, weil sie den Brunnen halt letztes Jahr verkauft haben. Das dämmt halt auch nochmal ein bisschen den Umsatz nach unten hin. Positiv entwickelte sich aber dafür die alkoholfreien Getränke, unter anderem Mio Mio, sagte ich gerade, die im Jahresverlauf einen Umsatzplus von rund 8% verzeichnen können. Also hier sieht man tatsächlich, dass dann ein Wachstum in den alkoholfreien Getränken und fürs Gesamtjahr 2025 erwartet die Behrensen-Gruppe einen Umsatz zwischen 165 und 169 Millionen und ein operatives zwischen 8 und 9,5 Millionen und will dadurch eigentlich stabil durchs Jahr kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir Behrensen schon mal hatten. Marco sagte gerade, er hätte das schon mal mitgebracht. Aber
maximales zweite Mal.
Ja, und dabei gar nicht so weit weg. Aber ja, so viel zu dem regionalen Thema, zu unserem Alkoholkonsum.
Sind wir am Ende angekommen? Sind wir beim Ausblick?
Mach mal den Ausblick.
Genau, und dann gucken wir mal als erstes auf die volkswirtschaftlichen Daten. Für Deutschland, das können wir eigentlich relativ verlässlich sagen, am Freitag vielleicht ganz interessant, die PMIs für die Dienstleistung und fürs verarbeitende Gewerbe. Bei den USA müssen wir ein Fragezeichen dran machen.
Ja, stimmt, Stichwort Shutdown. Jetzt, im Eingang gar nicht gesagt, aber es sollten eigentlich ja Zahlen kommen letzte Woche, aber es kam halt keine, weil der Shutdown noch läuft.
Genau, also da ist auch die Notenbank so ein bisschen im Blindflug unterwegs, wenn in der nächsten Woche die FED-Sitzung kommt. Wenn es denn dazu kommen sollte, dann bestimmt das Highlight, was die Daten angeht, einmal die Verbraucherpreise, also die Inflationsdaten am Freitag, plus am Freitag dann noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen in den USA. Da haben wir schon mal darauf hingewiesen, oft schon darauf hingewiesen, dass diese Zahlen durchaus am Markt ganz ordentlich Gehör finden. Aber wir sind mitten in der Berichtssaison und die wird davon definitiv nicht beeinträchtigt werden. Die Unternehmen werden ihre Zahlen präsentieren und da geht es wirklich los in dieser Woche allein. Wenn wir heute mal auf den Zettel gucken, eine Coca-Cola, eine General Motors, eine Netflix, Texas Instruments aus der Halbleiterbranche auch nochmal, wenn wir gerade über Taiwan Semiconductor gesprochen haben. Dann morgen auch aus dem DAX eine BASF, eine SAP, eine IBM und eine Tesla aus den USA. Am Donnerstag.
Ich würde Mittwoch noch einen hinzufügen. Ja. Heineken.
Heineken, da sind wir in der Branche.
Vielleicht sieht man ja hier Parallelen.
Genau. Dann haben wir am Freitag noch hier aus Deutschland die Porsche AG und Sanofi, also durchaus mehr als nur einiges, was hier auf dem Zettel steht und bestimmt auch genug Stoff für die nächste Woche und da geht es übrigens dann tatsächlich los mit den ganzen Tech-Unternehmen.
Ja.
Ich glaube, nächste Woche sind allein Apple,
kommen wieder alle in einer
Microsoft
Woche
und so weiter dran. Also das wird bestimmt nicht langweilig werden. Ja, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören.
Ja, Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.